Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick.
Du bist, glaube ich, wieder aufgetaut nach deinem Stadionbesuch am Sonntag im Borussia-Park. Fröstelnd war es, und das gilt beim Blick aufs Thermometer, aber auch beim Blick auf die Gesamtsituation und allen voran das Ergebnis gegen den VfB, ein 0:3. Ja, Carsten, es war mal wieder die eine Borussia zu sehen von zweien, die wir so kennen. Die eine kriegt halt hinten verblüffend häufig kein Gegentor, 8-mal schon, aber wenn, dann in der Regel 3, manchmal gar mehr. Naja, gestern war mal wieder so ein Nachmittag für 3 Gegentore. Und wollen wir es chronologisch anfangen? Weil dann können wir direkt mal über was Positives reden, bevor wir dann wahrscheinlich gar nichts mehr haben.
Ja, also das ist nett von dir aus Sicht Borussias, dass du damit anfängst. Tatsächlich war es ja ein sehr guter Auftakt. Und das, finde ich, macht das Ganze noch bedenklicher. Denn Eugen Polanski hatte das System umgestellt, hatte auf eine Viererkette gesetzt, hatte vorne auch die Flügel mehr akzentuiert mit Machino und mit Honorar. Und das zahlte sich ja gleich aus. Es gab die Reingabe von Honorar, es gab das Handspiel von Leveling und dann gab es diesen Elfmeter-Pfiff. Gladbach also gleich mit der großen Chance und dann trat eben Haris Tabakovic an, Gladbachs bester Torschütze, aber vom Elfmeterpunkt ist offenbar nicht seine Sache. Er verschoss wie schon gegen Köln. Gegen Köln war es aber so, dass danach etwas folgte. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass die Gladbacher in dieser Situation, in der Szene, in dem, was passiert ist, in dem, dass sie gleich Druck erzeugt haben, dass sie gleich Effekte erzielt haben, vielleicht merken, diesem VfB Stuttgart können wir beikommen, wenn wir genau diese Sachen machen. Hartnäckig sind, draufgehen, versuchen, selbst offensiv zu sein. Aber nach dem Elfmeterpfiff gingen die Köpfe runter und das Spiel war im Grunde aus Sicht von Borussia Mönchengladbach vorbei. Und ich teile da auch nicht die Ansicht von Eugen Polanski und Ruven Schröder, dass die erste Halbzeit wirklich gut war. Es war einfach eine Halbzeit, in der Stuttgart nur das Allernötigste getan hat und Gladbach gar nicht mehr richtig dabei war.
Ja, man muss es ja auch so sehen. Der VfB, das hat Sebastian Hoeneß ja fast schon genüsslich geschildert auf der PK, hat am Donnerstagabend in Rom gespielt, kam am Freitagnachmittag zurück, hat sich dann eigentlich am Samstag schon wieder getroffen am Flughafen, um nach Gladbach zu fliegen. Das war es dann auch mit so Vorbereitungen auf dem Platz, auf dieses Spiel. Klar, da wird es schon, sie werden ein bisschen Rasen noch gesehen haben, aber nicht allzu viel. Am meisten werden sie wahrscheinlich irgendeinen Bildschirm gesehen haben im Taktikbesprechungsraum. Ja, und drehen wir das mal um, was... Ja, wie hätte Borussia das kommuniziert, wenn man selbst zu viel noch unterwegs gewesen wäre, wenn man hätte rotiert und. Naja, dementsprechend muss man ja sagen, haben sie es dem VfB einfach auch sehr leicht gemacht. Der musste jetzt nicht mal sein Vizemeistergesicht von vor 2 Jahren zeigen und jetzt nicht mal Champions-League-Fußball spielen. Es genügte halt, weil Borussia die Tore dann fast bis buchstäblich auch für den VfB erzielt hat. Ich fand auch, Polanski hat das 0-1 jetzt ein bisschen so geschildert, als wenn es nur unglücklich gewesen sei. Aber das ist ja dann auch wieder eine Fehlkommunikation. Das ist irgendwie, da fehlt bei Joe Skelly die Spannung, als er den Ball da so abtropfen lässt oder er von seiner Brust abtropft. Wie viel davon jetzt bewusst war, ist ja auch die Frage. Na, und dann steht es halt 0-1. Und Carsten, das ist dann so der große Unterschied zu den Spielen, als im Herbst auch noch lief. Da hat man nicht immer von Anfang an jetzt ein Feuerwerk abgebrannt. Aber man hat es eben geschafft, auch mit einem 0 in die Pause zu gehen. Und ich würde sagen, aufgrund des verschossenen Elfmeters war dieses 0:1 ja auch so ein gefühltes 0:2.
Ja, vom Gefühl her kann man das sicherlich so sagen. Und später wurde dann gesagt von Dennis Undaff, zum Beispiel vom Stuttgarter, dass dieser Elfmeter im Grunde, dass danach klar war, dass Gladbach dieses Spiel verliert, beziehungsweise Undaff hat es gesagt, danach war klar, dass Stuttgart gewinnt. Aber genau das darf ja nicht passieren. Es darf nicht passieren, dass man nach einer so positiven Aktion, und dann erinnert man sich an den Start ins neue Jahr mit dem 14:0 gegen Augsburg und was seitdem passiert ist. Seitdem ist fußballerisch fast gar nichts passiert. Das war in Sinsheim so gegen Hoffenheim, das war beim Hamburger SV so, und da ist dieses 0:0, das du eben angesprochen hast, ja äußerst schmeichelhaft gewesen und im Grunde nur Moritz Nikolas zu verdanken gewesen, der da wirklich klasse gehalten hat, fast eines seiner besten Spiele gemacht hat. Haben die Hamburger auch nur ansatzweise die Qualität, die der VfB Stuttgart oder vorher Hoffenheim hatte im Angriff, geht Gladbach da auch unter. Und das ist natürlich die Wahrheit. Und dieser Wahrheit müssen die Borussen jetzt ins Gesicht sehen. um einfach sich klarzumachen, dass sich ganz dringend was ändern muss. Und das Spiel gegen Stuttgart hat so viele Belege dafür gezeigt, dass diese Mannschaft nicht diese Spannung hat. Du hast es angesprochen, Skelly beim Gegentor, aber auch sonst in den Zweikämpfen, die gegen die Borussen ausgefallen sind. Es war ein Heimspiel. Und dann kam noch diese Stimmung dazu, Yannick. Zwischendurch Pfiffe schon relativ früh in der ersten Halbzeit, aber noch schlimmer in der zweiten Halbzeit, Stille. War gar nichts. Es war teilweise so ruhig, dass man hören konnte, wie der Ball geschossen wird. Und das ist ja noch viel bedenklicher, dass von der Mannschaft gar keine Signale auf die Tribüne gingen und die Tribüne im Grunde sich hat auch in diese Lethargie reinfallen lassen zwischenzeitlich. Ja, die Ultras haben gesungen, das tun sie aber immer und das ist dann auch Support. Aber dass jetzt richtig Spannung im Stadion war, war fast gar nicht mehr da und ja, zwangsläufig fielen dann auch die weiteren Gegentore.
Ja, ich meine, es stand ja 37 Minuten lang 0-1 und da war jetzt von großem Aufbäumen oder mal einem Hauch von Festsetzen im gegnerischen Drittel nichts zu sehen. Und es gab aber, das fand ich besonders frappierend, so viele Aktionen schon in der ersten Halbzeit, da stand es teilweise auch noch 0-0, bei denen man dachte, okay, wenn du irgendwie das Stadion, das du schon jetzt nicht komplett hinter dir hast, komplett verlieren willst, dann spiel solche Pässe, dann hab diese Körpersprache, dann gestikulier auf diese Art und Weise. Ich fand ganz schlimm eine Aktion, wo Rocco Reitz ja umschalten kann, umschalten will, aber dann im Prinzip in der Aktion schon resigniert, weil er merkt, so richtig kommt keiner mit. Und dann ist seine Reaktion aber, finde ich, auch nicht von der Körpersprache her richtig. Und das ist so exemplarisch dafür, wie ich gerade gesagt habe, auch so ein Stadion einfach verlierst. Und es ist ja schon schwierig aufgrund des letzten Jahres zu Hause, aufgrund dieser Heimbilanz. Und ja, jetzt ist nach zwei eher misslungenen Auswärtsreisen und dem zuvor gewonnenen Heimspiel gegen Augsburg dieser vielleicht zu erhoffende Effekt auch schon wieder verpufft. Und ja, also man könnte sagen, die Bude brennt, aber du hast es ja gerade geschildert, das Problem war ja dann eher, dass die Bude so gar nicht gebrannt hat, sondern eingefroren war.
Ganz genau, die Gladbacher kamen einfach gar nicht, kamen kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Man kann sich ja sicher sein, dass Eugen Polanski in der Halbzeit versucht hat, nochmal was anzufeuern. Aber es hat halt gar nichts gefruchtet, schon nicht die Umstellung auf die Viererkette, vorne die Hereinnahme von Macino auch, der auch wirklich einen ganz rabenschwarzen Tag hatte, ganz böse Fehlpässe, sogar vor dem eigenen Strafraum gespielt hat, nach vorne gar keine Akzente setzen konnte und auch ein Florian Neuhaus, der da den Freigeist wieder spielen durfte, aber mehr hinten als vorne zu sehen war. Und er und Rocco Reitz haben zumindest versucht, waren engagiert, aber es kam halt überhaupt nichts dabei rum. Das war, ja, keine Ahnung, absolute Sisyphus-Arbeit, da den Ball nach vorne zu tragen. Auch Haris Tabakovic, sonst ja verlässlich oder einigermaßen verlässlich vor dem Tor, kam überhaupt nicht zum Zuge. Also insgesamt war ganz Borussia Mönchengladbach wirklich überhaupt nicht präsent in diesem Spiel. Stuttgart, ich würde mal sagen, mit einer maximal mittelmäßigen Leistung wirklich zu einem völlig lockeren und verdienten Sieg. Das hat auch Eugen Polanski zugegeben. Hoeneß hat es noch ein bisschen netter formuliert, aber im Grunde genommen war das einfach eine absolute Mangelleistung. Und ja, wieder ein verlorenes Heimspiel, das fünfte, ich glaube 18 Heimpunkte inzwischen, 21 Heimpunkte inzwischen schon verloren. Das ist ein Riesenbrett, was die Gladbacher vor sich herschieben. Und ja, wie gesagt, das ist im Moment die bittere Erkenntnis. Du hast das Wort eben schon benutzt, Abstiegskampf. Und ich muss sagen, das sollten die Gladbacher jetzt wirklich an die Wände in der Kabine schreiben, damit sie es nicht vergessen. Ruven Schröder hat zwar gesagt, ja, ich habe es von Anfang an gesagt, wir müssen nach unten gucken, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich alle im Club und beziehungsweise in der Mannschaft verstanden haben.
Ich fand, dass der Systemwechsel ja jetzt auch gar nicht so bahnbrechend war. Im Grunde war ja der Unterschied dann mit Ball, dass du weniger Spieler hattest, die so pendelten zwischen Dreier-, Vierer-, Fünferkette. Also du hattest klare Außenverteidiger, die es dann auch in allen Situationen geblieben sind. Philipp Sander hat ja so ein bisschen den Engelhardt gemacht, der auf der Bank saß. Das war ja dann eigentlich fast die Maßnahme, die so am meisten für Aufmerksamkeit sorgt, dass der nach wirklich auch einem richtig schwachen Start ins Jahr, sogar schon beim 4-0 gegen Augsburg, mal draußen saß. Und ja, dann sind wir so bei Spielern wie Neuhaus und Reitz, die haben in meinen Augen ihren Stiefel gespielt, den sie im schlechtesten Sinne zuletzt immer spielen. Und dann, klar, war es ein bisschen ausgefeilter, was die Flügel angeht, aber eben auch komplett wirkungslos. Also dieses Mittelhonorar da mal freispielen zu wollen, war ja auch das Einzige, was so irgendwie auch erkennbar war. Nur, naja, dessen beste Aktion war eine Flanke, die am Arm von Jamie Leveling hängen blieb. Immerhin, muss man sagen. Und du hast gerade auch gesagt, so kommt Haris Tabakovic natürlich gar nicht zur Geltung. Man muss ja mittlerweile sagen, das ist ja Wahnsinn, was der für Spiele hat, wie gegen Augsburg mit seinem Doppelpack, bei denen man denkt, das ist ein Stürmer internationaler Klasse, und in allen anderen hängt er dann komplett in der Luft, weil er eben auch nicht bedient wird. Dann scheitert er selbst vom Elfmeterpunkt auf klägliche Art und Weise. Ja, und so geht dann alles dahin, was Borussia im wirklich guten Herbst ausgemacht hat. Und ja, jetzt ist die Stimmung sehr, sehr winterlich.
Ja, und wenn man dann hinschaut, es ist im Grunde der gleiche Stand wie in der Hinrunde. Es gab ein 0-0 gegen den Hamburger SV damals, genau wie jetzt, und eine Niederlage gegen Stuttgart ohne Gladbacher Tor. Nur der Unterschied ist, dass dieses Spiel, der Kollege Thomas Krulke hatte das ja vor dem Stuttgart-Spiel nochmal rausgearbeitet, dass da eigentlich ganz guter Fußball gespielt wurde und Gladbach ein unnötiger Verlierer war, jetzt aber ein völlig verdienter. Eine Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit keine Chance hatte gegen den VfB. Und das ist wirklich dieses Ausrufezeichen, verbunden mit dem, wir werden die Situation sicherlich gleich nochmal ein bisschen in Gänze beleuchten, mit der Tatsache, dass eben die Konkurrenz jetzt plötzlich da mit Ergebnissen aufhorchen lässt, Mainz, Augsburg zum Beispiel, und Gladbach eben im Moment in einer absoluten Abwärtstrendgeschichte drinsteckt. Und die Mannschaft dann offenbar, und das war einfach diese Botschaft, und das habe ich auch in meinem Kommentar geschrieben, diese Stille, die zwischendurch im Stadion herrschte, das ist ja Resignation. Und genau das kam eben auch vom Platz rüber. So war dann eben das Zusammenspiel zwischen Tribüne und Rasen. Aber das ist natürlich genau das Falsche. Genau das soll es ja nicht sein. Man soll sich ja gegenseitig hochpushen. Man soll sich gegenseitig unterstützen. Nochmal, ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Und natürlich waren auch VfB-Fans im Stadion, aber Gladbach war in der Überzahl, nützt aber nichts, kommt nichts an, viel zu viele Heimniederlagen, Basis nicht gelegt. Hoeneß hat gesagt, seine Mannschaft ist stark darin, die Basics abzurufen und auf den Platz zu bringen. Genau das schaffen die Gladbacher im Moment und schon seit einiger Zeit nicht.
Ja, man kann sich ja mal vorstellen, jetzt wäre immer noch Gerardo Seoane Trainer, was dann los wäre, so kann man es ja formulieren. Eugen Polanski hat natürlich diesen Kredit, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist ja auch ein bisschen ein Rätsel seit dem Hoffenheim-Spiel, als wir es ja auch gut fanden, wie er damit umgegangen ist, dass er gesagt hat, jetzt ist Schluss damit, mit diesem, wir reden hier wirklich jedes noch so kleine Detail positiv, was sich positiv reden lässt. Dann fing er nach dem Hamburg-Spiel, das ich bis auf die Qualität und Abschlussstärke des Gegners über weite Strecken genauso schlecht fand wie das in Hoffenheim, nur das Ergebnis war es eben nicht. Das hat er auch schon sehr positiv wahrgenommen, und jetzt fand ich ihn, ja, also auf der PK zum Beispiel hatte er nicht so eine richtig klare Linie, jetzt war mein Eindruck gestern nach dem Spiel, wie er das jetzt angehen wollte. Man kann es fast ein bisschen rat- und hilflos nennen in dieser Situation. Klar, die Mannschaft gibt ihm auch einen gewissen Anlass dazu, aber dafür ist er ja Trainer, ihr was an die Hand zu geben, dass ihr dann auch eine neue Sicherheit verleihen kann. Aber im Grunde, ja, fand ich es dann auch wieder positiver dargestellt, als es letztlich war. Ruven Schröder war da schon deutlicher, auch beim Thema Körpersprache, was wir gerade schon angesprochen haben. Also ja, Polanski steckt da jetzt auch in seiner ersten so richtig schwierigen Phase. Klar, die am Anfang war auch schwierig, aber da hatte er ja den neuen Trainereffekt, da hatte er die volle Rückendeckung, auch wenn er noch Interimstrainer war. Aber jetzt 4 Punkte aus 6 Spielen, wenn wir nochmal die Spiele vor Weihnachten mitnehmen. Also man war ja zwischenzeitlich so ein sexy Team, das da in der Formtabelle gleich auf mit Bayern war. Jetzt ist man in der Formtabelle plötzlich auf Platz 15.
Ja, und in der Heimtabelle sogar noch drunter. Das ist ja das Problem. Anfangs war Eugen Polanski natürlich der mit dem, was vorher an Schlechtem war, nichts zu tun hatte. Jetzt ist er natürlich so lange im Amt, dass die Spiele, die gewesen sind und eben die Bilanz seit dem 1:1 gegen Leverkusen in der Hinrunde, da kommt man bald wieder hin, gegen Leverkusen zu spielen. Das ist eben seine Saison jetzt auch in großen Teilen. Und da ist eben nicht so viel passiert, was jetzt sich wirklich verändert hat. Sicherlich, klar, er hat dann auf eine Dreierkette umgestellt, hat einige Spieler zum Debüt gebracht, hat viel auf junge Spieler gesetzt, jetzt auch wieder Will Moya reingebracht. Alles gute Ansätze, aber die halt wirklich in der Summe nicht wirklich effektiv sind. Und die Spiele, die gewonnen wurden, das war ja nun auch wirklich nötig, weil wenn man das jetzt auch nicht getan hätte als Borussia Mönchengladbach, dann wäre es aber noch dramatisch, dann wäre es dramatisch. Jetzt im Moment steht man ja noch, aber auch da, wie gesagt, Gesamtsituation im Auge behalten. 5 Punkte vor Platz 16, aber ein wirklich dickes Polster ist das nicht, angesichts auch der nächsten Spiele, die kommen. Und deswegen hatten wir vorher ja auch gesagt, dieses Heimspiel gegen Stuttgart ist ein absolutes Muss, das zu gewinnen. Und das, weil einfach der VfB eine Mannschaft ist, die man als Borussia Mönchengladbach auch schlagen kann. Das muss man so sagen. Ja, die kamen vom Europapokal, haben in Rom verloren, haben vorher auch in der Bundesliga nicht geglänzt. Gladbach kommt gut ins Spiel. Dann kann man so ein Spiel dann auch mal gewinnen und muss es eigentlich auch. Und jetzt ist halt die Situation da, dass man wieder hinterherläuft hinter einer Heimniederlage. Und irgendwann muss man eben auch mal Gegner wie Stuttgart zu Hause schlagen. Aber wie gesagt, im Moment, puh, ich glaube, dieses Schweigen der Fans, das hat eine ganz, ganz große Bedeutung, was die Einstellung zu dem auch angeht, was man jetzt in den nächsten Wochen erwartet.
Ich würde gar nicht so weit gehen, dass man den VfB unter den Umständen schlagen muss. Man darf es nur nicht, also ich meine, der ist auf Champions-League-Kurs und hat da schon eine andere Qualität, aber man darf es halt nicht so aussehen lassen, als wenn man gar keine Chance hat, ihn zu schlagen. Dass man im Grunde, nachdem man das Spiel nach dem verschossenen Elfmeter gesehen hat, würde man jetzt sagen, ja, selbst wenn der reingegangen wäre, ja, ob sie das hätten halten können, eher nicht. Und hinzu kommt ja auch diese Tatsache, wer das 1-0 schießt bei Borussia Spielen, der gewinnt dieses Spiel. Also diese fehlende Resilienz wieder, bei der wir schon angekommen sind. Also es kommen jetzt ja genau die Themen wieder aufs Tableau, die unter Seoan Thema waren und die jetzt auch die Fans wieder aufregen, zu Recht. Das macht es eben so gefährlich. Wahrscheinlich kann man so sagen, es ist noch nicht dramatisch. Das wäre es, wenn man jetzt schon 16. oder 15. wäre, aber es ist eben brandgefährlich und man darf sich eben nicht die Illusion machen. Schröder zum Beispiel hat das ja auch klar gesagt, dass er das nicht tut, dass man in dieser Saison nicht absteigen kann, weil die anderen noch so viel schwächer sind. Hab mal geschaut auf die Tabelle vor 2 Jahren, da hatte man einen Punkt mehr, da hatte man 9 Punkte Vorsprung auf Platz 16 und wir erinnern uns dran, am Ende war es richtig knapp, da konnte man froh sein, dass die Saison rechtzeitig zu Ende war und man auf Platz 14 ins Ziel getrudelt ist. Also, wie gesagt, da ist jetzt richtig Gefahrenverzug.
So ist es. Und dann darf man eben Eugen Polanski, ja, er ist natürlich in einer absolut schwierigen Situation. Er ist ein erfahrener Fußballmensch natürlich. Er hat als Profi viel erlebt. Er hat in verschiedenen Clubs gespielt, hat mit namhaften Trainern zusammengearbeitet. Aber diese Situation, dass eben die Maßnahmen, die er ergreift, gar nicht fruchten, dass er trotz seiner sicherlich guten Ansprache und der Dinge, die er eben versucht, der Mannschaft mitzugeben, gar nicht rankommt an das Ganze, hat ihn mitgenommen. Und das hat man auch in der Pressekonferenz, so hast du angesprochen, gegen Stuttgart wirklich gemerkt oder nach dem Stuttgart-Spiel wirklich gemerkt. Er war angefasst. Die Analyse bezog sich vor allem darauf, dass der VfB Stuttgart besonders gut war, hat wenig auf die eigene Mannschaft geschaut und ja, klar, Rufen Schröder hat es klarer angesprochen und meines Erachtens nach auch etwas gesagt, was jetzt, auch wenn das schon fast wie eine Durchhalteparole klingt, was jetzt wirklich die Maßnahme sein muss. Köpfe hoch, hat er gesagt. Und das müssen die Gladbacher jetzt irgendwie hinkriegen, weil es steckt ja was in dieser Mannschaft drin. Nehmen wir an. Frage ist, nehmen wir es zu Recht an? Aber sie hat es ja schon gezeigt und muss es jetzt auch wieder zeigen und das auch gegen Gegner. Und deswegen sage ich, ja, man muss auch mal gegen einen VfB Stuttgart zu Hause gewinnen, auch gegen Gegner, die vielleicht nicht auf Augenhöhe sind oder gerade wie St. Pauli, wie Heidenheim sogar noch unter Gladbach stehen. Also da muss jetzt schon ein bisschen was kommen. Und Yannick, wenn wir nach vorne schauen, das werden wir ja gleich noch tun in aller Breite, aber das Spiel in Werder Bremen, das ist schon, hat schon eine ganz schöne Wirkung. Und ja, was am Ende gegen Stuttgart auch raus, was man nochmal ganz klar sagen muss, dieses 0-3 ist ja für Gladbach sogar noch ein ganz nettes Ergebnis, weil ich fand, dass Moritz Nikolas, auch wenn er beim dritten Gegentor nicht gut aussah, dass er trotzdem richtig gut gehalten hat.
Ja, ach, ich weiß gar nicht, am Ende war es jetzt auch nicht so ein Scheibenschießen vom VfB. Das war, glaube ich, ja seine wahrscheinlich beste Parade, die bevor es dann den Eckball gibt und das 0-2 fällt, ist auch wieder so ein Ding, da hält der Torwart gut und ja, danach fliegt der Eckball rein. Klar, ist ein Eigentor, irgendwie auch unglücklich, aber man ist ja gerade geneigt zu sagen, das ist dann auch wieder ein Indiz aber für so eine fehlende Spannung
ja noch
und aufmerksam.
Entschuldigung.
Ja, ja, genau. Und auch, dass er dann schlecht aussieht beim 0-3, ja, das ist auch ein ziemlich freier Schuss von Undav. Also den da so schießen zu lassen, ist auch fahrlässig. Da fehlt dann wirklich Druck auf den Schützen. Und also was sich für mich durchgezogen hat, war wirklich dieser Eindruck, der VfB kann das mit 60-70% regeln. Und das ist ja eigentlich das Fatale, dass dieser Eindruck entsteht.
Ganz genau. Und das Regeln hätte halt auch noch höher geregelt werden können. Und man hatte wirklich den Eindruck, wenn Gladbach ein bisschen was gemacht hätte, hätte der VfB halt noch draufgelegt. Ja, und nochmal, es ist ein Heimspiel nach einem 0-0 beim Hamburger SV. Dieser Punkt wäre mit einem Heimsieg wertvoll geworden. So ist er aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und der Stein, der ist wirklich am Glühen. Das müssen sich die Gladbacher wirklich bewusst machen. Die Spieler, ich glaube, die Fans, die wissen das wirklich. Und das war auch im Stadion zu spüren, diese Ernüchterung, die das VfB-Spiel eben da hervorgerufen hat. Und ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie Eugen Polanski auch diese Trainingswoche angeht. Das Bremen-Spiel, man kann das ja wirklich schon sagen, das ist wirklich ein Abstiegsduell zweier Mannschaften, die sich eigentlich in ganz anderen Sphären, nämlich im gesicherten Mittelfeld, gewähnt haben. Die Bremer sind ja ähnlich unterwegs, haben auch gerade eine ganz schwierige Phase und ich bin da wirklich gespannt auf die, du wirst in Bremen sein, auf dieses Spiel. Aber dieses Stuttgart-Spiel, da bin ich mir sehr, sehr sicher, das wird richtig nachwirken bei den Fans, bei Eugen Polanski und auch bei der Mannschaft. Und das aus den Köpfen zu kriegen, in allen drei Ebenen, das wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit werden.
Und was ja jetzt sich auch durchzieht, also ich sag mal, hinten variiert es ja in den letzten Spielen, aber ein Thema, das jetzt schon ja, seit dem Wolfsburg-Spiel existiert. Ich fand in Mainz ja bei dem Sieg, der uns ja alle überrascht hat nach dem Pokal aus, der verdient war, auch wenn er am Ende ein Eigentor helfen musste, da hatte man ja noch groß Chancen, aber wie wenig man sich seitdem erarbeitet hat. Augsburg ragt so ein bisschen heraus, das ist ja fast schon rätselhaft, aber drumherum wirklich auch jetzt, wenn man sich so die Grafik ansieht, die alle Schüsse aufzeigt, die man jetzt hatte gegen Stuttgart, dann habe ich dir vorhin geschrieben, es sieht aus, als wenn man im Training Lattenschießen macht, so alle stehen im Halbkreis irgendwie auf 20 Metern und probieren die Latte zu treffen. Da gibt es drei Abschlüsse im Strafraum. An einen kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern von Honorar, Machino ans Außennetz, aber aus sehr spitzem Winkel und eben der Elfmeter von Haris Tabakovic. Ansonsten war so der Signature-Schuss dieses Spiels, ein Weitschuss von Florian Neuhaus, kann man natürlich mal machen. Wäre auch vielleicht gut, wenn so einer mal reingeht, aber alles relativ halbgar und das zieht sich eben durch. So war es in Hamburg. Klar, in Hoffenheim macht man noch das Tor, das kann man jetzt aber auch nicht zu hoch hängen aufgrund des Spielstandes. Also diese Fähigkeit der Mannschaft, sich wirklich klare Chancen zu erarbeiten, die ist komplett flöten gegangen, weil auch alles an Haris Tabakovic hängt. Klar, der sah jetzt gerade gegen Stuttgart ziemlich hölzern aus in einigen Aktionen, aber man weiß ja, wie man ihn in Szene setzen muss. Und wenn man dann sieht, was von Honorar, Machino kommt und aus dem Mittelfeld, wie wenig dann die Außenverteidiger an Torgefahr beitragen. Ich fand auch Lukas Ulrich sehr frappierend, der viele Chancen hatte, den Ball mal in die Mitte zu bringen. Aber naja, mit links hat er es irgendwie nicht geschafft, mal einen offenen Fuß zu haben. Seine Halbfeldflanken mit rechts, die waren nichts. Also da kommt dann auch einfach so wenig, dass man Tabakovic schon fast entlasten muss.
Ja, das sowieso. Also da, also er hat Verantwortung übernommen bei dem Elfmeter und hat, das ist ja wirklich die Pointe der Spielzeit, ihn dann einfach verschossen, obwohl er wirklich hingeht, sich den Ball nimmt mit dem Hintergrund des verschossenen Elfmeters gegen Köln, trotzdem sich hinstellt und dann dafür im Grunde sich selbst bestraft wird. Er hat auch hinterher da unumwunden zugegeben, dass der Elfmeter wirklich ganz schlecht geschossen war. Also Tabakovic nehme ich da wirklich raus. Er versucht viel, hat natürlich auch gegen Stuttgart wirklich kein gutes Spiel gemacht, aber ohne Bälle schießt halt kein Stürmer ein Tor. Das ist einfach die Wahrheit. Und ja, dann nehme ich die ganze Mannschaft mit rein. Du hast gesagt, die Halbfeldflanken. Das ist doch ein probates Mittel, wenn ich so einen Spieler wie Tabakovic habe, auch ein probates Mittel, mal schnell in den Strafraum zu kommen. So, dann habe ich die Zulieferung, Florian Neuhaus, der ja als Freigeist sich immer sehr tief fallen lässt. Aber dadurch wird das Loch hinter den Spitzen bis hin ins defensive Mittelfeld halt sehr groß. Da ist dann niemand. Deswegen muss man dann überlegen, ist dieses System, muss man das nochmal überdenken und gucken, dass man diese Zehnerposition oder die Achterposition irgendwie stärkt, um einfach mehr Zulieferung zu haben. Das sind Dinge, daran muss jetzt Polanski arbeiten, überlegen, wie kriege ich mehr Fußball rein, wie kriege ich mehr Zuspielereien auf Tabakovic oder die Spitze. Die Frage ist, in Bremen, da werden wir gleich drüber reden, ist er da der Richtige oder braucht er auch mal eine Pause? Also Fragen über Fragen nimmt man mit aus dem Stuttgart-Spiel und eine Antwort, und das ist für mich die entscheidende Antwort, und das müssten im Grunde, muss sich Rocco Reitz, der Kapitän, oder Tim Kleindienst, der noch verletzte erste Kapitän, in die Kabine stellen und wirklich laut reinrufen: Leute, wir sind im Abstiegskampf, wacht alle auf, jetzt ist es wirklich 5:12 oder vielleicht sogar schon 12.
Ja, zumal, und dann ist das vielleicht auch der Schwenk rüber zum Spiel Werder Bremen, wenn Borussia schon drin ist, deutlich tiefer drin ist, mit 18 Punkten und 8 sieglosen Spielen in Folge. Werder Bremen ist ja der Trainerschreck der Bundesliga. 4-mal nach einem Werder-Spiel wurde ein Bundesliga-Trainer freigestellt, darunter eben auch Gerardo Seoane nach dem Hinspiel. Jetzt steht Horst Steffen an der Weser deutlich unter Druck, dementsprechend wirklich eine brisante Nummer. Also ja, das kann für eine Mannschaft befreiend sein und das andere Team, das Unterlegene, dann so richtig reinreiten am Samstag im Weserstadion. Und ich würde sagen, Carsten, wir gehen einfach rein, indem wir übers Personal reden.
Aufstellungstipp.
Ja, natürlich, keine Zweifel an Moritz Nikolas. Sollen wir an der Stelle vielleicht ein Transfer-Update machen wir am Ende, oder?
Ja, an der Stelle können wir ja ganz kurz eben sagen, dass Jonas Omlin ausgeliehen wird an Bayer Leverkusen. Und damit wird dann, denke ich mal, Thiago Pereira Cardoso auf der Bank sitzen und für den Rest der Saison der zweite Torwart sein. Es sei denn, Yannick, es gibt noch einen Transfer. Glauben wir das?
Ja, es wäre irgendwie komisch, weil dann, also hätte man auch Omlin sagen können, bleib doch da sitzen. So. Zumal er das in Leverkusen ja wahrscheinlich auch tut. Also ein Tick rätselhaft ist es ja schon. Also er muss ja eigentlich die Aussicht haben, dass er doch mal ein Spiel macht bei Bayer. Und man kann sich ausmalen, wie wenig dann einfach auch anderweitig reingekommen ist für ihn.
Ganz genau. Aber ne, Fakt ist, Omlin ist jetzt dann in Leverkusen am Montag. Wir haben jetzt kurz vor 11 ist der Medizincheck, und dann wird das sicherlich offiziell verkündet werden, was die Kollegen von Sky gemeldet haben. Also von daher, ja, Omlin ist weg. Und Pereira Cardoso, der am Samstag noch bei der U23 im Tor stand beim 1:2 gegen Bonn, wird dann eben die Nummer 2 sein. Und Moritz Nikolas, die unumstrittene Nummer 1, deswegen auch der Abgang von Omlin, der jetzt eben hinter der neuen Nummer 1, aktuellen Nummer 1 von Leverkusen, Jannis Blaswig, auch ein Gladbacher Eigengewächs. Also etwas, diese ganze Geschichte hat schon was Skurriles, ein bisschen fast schon. So, ja, Moritz Nikolas im Tor, Jannik, und dann ist jetzt die Kardinalfrage, ich habe Eugen Polanski bei der PK gefragt, ist die Viererkette jetzt ein Zukunftsding? Darauf hat er gesagt, das sind nur Zahlen, es geht um Prinzipien, und welche Prinzipien legen wir jetzt an?
Ich würde erstmal für Borussia hoffen, dass Kevin Dix seinen Brummschädel hinter sich hat und wieder zur Verfügung steht, dann fände ich es prinzipiell gut, wenn er Teil der Abwehr wäre und zwar so eingebettet, dass er mit dem Ball eine Außenverteidigerposition bekleidet, weil er, finde ich, da einfach auch nochmal andere Fähigkeiten hat. Man muss ja sagen, Nico Elvedi und Kota Takay haben das gemessen am Leistungsniveau der meisten ihrer Teamkollegen noch relativ ordentlich gemacht. Das war jetzt kein Spiel, was die Innenverteidigung vergeigt hat, also würde ich auf jeden Fall auf die beiden setzen. Und schlag jetzt mal in der Annahme, dass Dix bereit ist, eine Variante vor, die Kevin Dix rechts in der Abwehr sieht, daneben Takay, daneben Elvedi und dann Luka Netz als Außenverteidiger, der etwas offensiver orientiert ist, denn rechts ist ja anzunehmen, dass trotz seiner Formschwäche weiter Franck Honorat spielt.
Ja, interessant. Das wäre dann halt eine Viererkette. Pendelnd nennt man das dann, glaube ich, heute. Ich habe bei mir auf dem Zettel tatsächlich, ich bin ja ganz konservativ, was das angeht, eine Dreierkette stehen. Also das, was Eugen Polanski eingeführt hat. Ich fand, dass wenn es etwas Positives an dem Spiel gegen den VfB Stuttgart gab, dann war das Kota Takay. der sein Startelfdebüt gegeben hat, sicherlich nicht alles super gelöst hat, aber ich fand, er war sehr standhaft, er hat gute Aktionen gehabt und hat damit auch gezeigt, dass er bereit ist, weiter zu spielen. Ich würde ihn auf jeden Fall in der Abwehr drin lassen. Dix würde ich natürlich, wenn er bereit ist, wieder reinnehmen mit Nico Elvedi zusammen. Und ich bin ja so ein bisschen Fan von diesem 3-4-3-System mit zwei relativ guten Flügeln, die da sind. Und da, wir haben schon oft drüber geredet, ich bleibe dabei, ich sehe irgendwie diesen Franck Honorat vorne zu ineffektiv in der Spitze als zweite Spitze und über außen kann er dann, glaube ich, auch ein bisschen weiter nach hinten spielen, muss dann natürlich mit Takay im Rücken dann auch Abwehrarbeit leisten und kann er auch, soll er auch, muss jeder heute. Und da würde ich sagen, mit Honorat und dann Luca Netz, um einfach Bremen auch unter Druck zu setzen über die Flügel und in der Mitte trotzdem noch genug Spielermaterial zu haben und Positionen zu haben, um offensiv einfach ganz andere Akzente setzen zu können. Also mein Vorschlag, Dreierkette mit den Flügelverteidigern Honorat und Netz.
Ja, im Grunde mit Ball schweben sie mir halt dann auch so vor. Das ist ja genau das was Polanski meint. Ne? Wenn dann also Dix der etwas defensivere ist, dann ja, meinen wir wahrscheinlich am Ende sogar dasselbe. Dann ist gerade im Zentrum, im Mittelfeld, die Personalauswahl ja so ein bisschen das, was auch Prinzipien definiert. Wen will ich da haben? Und da ich ihn jetzt besonders schwach fand gegen Stuttgart und ich denke, dass er nicht unantastbar sein muss, nur weil er die Kapitänsbinde trägt, wäre es vielleicht mal das Spiel für eine konservative Doppel-Sechs und die würde in meinen Augen verkörpert durch Philipp Sander und Yannick Engelhardt. Rest kommt gleich.
Das ist von daher nicht uninteressant. Ich habe jetzt bei mir Reiz tatsächlich drinstehen, zusammen mit Yannick Engelhardt, den würde ich schon gerade auch bei seinem Ex-Verein zurückkehren lassen. Ich glaube, dass er da sehr motiviert sein sollte. Aber die Idee mit Sander und Engelhardt ist von daher nicht schlecht, weil ich vorne mir natürlich etwas ausgedacht habe, was dann möglicherweise dem Kreativen, den ich da mit reingepackt habe, nämlich Florian Neuhaus, davon entbindet, sich dauernd weit zurückfallen zu lassen, um da noch Überzahl herzustellen. Und von daher, ja, warum nicht? Dann sagen wir doch einfach mal Engelhardt und Sander und Rocco Reitz mit einer kleinen Denkpause. Und dann gehe ich nach vorne und sage, diese Tatsache, dass eben der Fußball ein wenig zu kurz kommt, dass man einfach zuliefern muss, dass man wirklich den Mittelstürmer dann auch mit Bällen beliefern muss, auch aus dem Zentrum heraus. Auf den Flügeln habe ich ja jetzt mein Honorat und mein Netz, die dann eben dafür zuständig sind, Flanken zu schlagen, entweder von der Grundlinie aus dem Halbfeld. Aber dann bin ich eben bei dieser Doppelzehn mit Florian Neuhaus und Giovanni Reyna, wenn er denn seine muskulären Probleme überwunden hat, einfach um Spielstärke reinzubringen. Ich weiß, in Dortmund war das schon mal so, dass die beiden zusammen gespielt haben. Ich fand die Idee auch richtig gut. Sollten vielleicht ein bisschen mehr Chancen bekommen. Natürlich, in Dortmund ist da jetzt nicht so viel gekommen. Aber für Bremen, warum nicht? Einfach dem Gegner klar zu zeigen, wir wollen hier was reißen. Und das kann man, wenn man dann einfach auch ein paar, ja, sagen wir schon, namhafte Spieler vielleicht mal vorne hinstellt.
Ja, Neuhaus gehe ich mit. Bei Rainer fehlt mir allein, wenn er jetzt wegen muskulärer Probleme ausfällt, der Glaube, dass es reicht für die Startelf. Ansonsten finde ich die Idee nach wie vor auch gut. Die Ausführung, die war es dann in meinen Augen. Ich würde deswegen Folgendes tun. Ein ja, grobes 4-2-3-1 mit Florian Neuhaus auf der 10. Dann soll er da auch mal in diesem Zehnerraum zeigen, was er kann, was er noch kann vielleicht. Und ja, uns dahingehend Antworten liefern. Rechts Honorat, Tabakovic würde ich drin lassen, weil sich da auch in meinen Augen niemand aufdrängt. Von Schuto Machino bin ich weiterhin sehr enttäuscht, was da einfach kommt. Also ganz böse gesagt, außer Einwürfen fällt er ja so richtig gar nicht auf. Und dann in Anbetracht der Tatsache, dass es dahinter eben auch schon wieder dünn wird und sich nicht viele aufgedrängt haben, sage ich, Mensch, einfach mal vielleicht diesen Trott aufbrechen, einen Akzent setzen, Frische reinbringen mit dem Startelfdebüt von Wellmoya.
Ja, ich habe tatsächlich auch Frische und neue Akzente und ein Startelfdebüt auf meinem Zettel stehen, aber nicht mit dem von Wellmoya. Was übrigens auch für mich eine für die Zukunft, wenn die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen stabilisierter ist und nicht mehr ganz so unter Druck steht, zusammen mit Reyna, Moya, das sind zwei Spieler, wo ich sage, das lohnt sich richtig, die da noch ein bisschen zu pushen, weil sie eben auch Spieler mit Potenzial sind, jung sind. Ja, der Moya sowieso und der Reyna ist auch erst 23, also da kann man ein bisschen als Projekt reinstecken, ist für mich ein bisschen mehr mit Zukunft verbunden, dieser Gedanke, aber ich würde vorne tatsächlich den Sako hinstellen, den Leihspieler aus Leverkusen und Tabakovic mal eine Pause gönnen und ihn so ein bisschen auf der Bank als Backup reinbringen. Sako, Geschwindigkeit, und ich denke, es ist ein Auswärtsspiel, Gladbach braucht Speed, gerade wenn dann diese Idee mit Neuhaus und Reyna, sind ja jetzt beide nicht die allerschnellsten, dass man vorne dann einen hat, den sie mit Pässen einfach auch in die Tiefe beliefern können und er dann zeigen kann, dass er das die Jobbeschreibung Mittelstürmer auch erfüllt. Und ja, warum nicht? Ich denke schon, dass es gut ist, die Idee einfach den Trainer oder den Gegner zu überraschen mit einem Spieler, der bisher noch nicht so in Startelf-Ehren war. Und das wäre bei mir dann, wie gesagt, der Sako. Also vor Neuhaus und vor Reyna, so er denn fit ist. Ansonsten, wenn Reyna nicht kann, warum nicht auch Vel Moya? Ja, absolut. So, und da dann eben den Sako.
Ja, also würde ich mitgehen, wenn ich etwas mehr von ihm gesehen hätte jetzt gegen Stuttgart. Das fand ich schon sehr, also undankbar A, aber B, eben auch sehr unauffällig von ihm mit 5 Ballaktionen in, was hat er gespielt am Ende, 25 Minuten plus Nachspielzeit. Ich weiß noch nicht, ob er soweit ist. Aber auf jeden Fall dann, wenn das mit Tabakovic wieder nicht hinhaut, es da an Aktionen mangelt vor dem Tor, also die nicht vom Elfmeterpunkt stattfinden, ja, gibt es nicht viel mehr. Dann würde ich ihn auf jeden Fall vor Machino sehen, weil die Enttäuschung von Machino, die sitzt wirklich tief. Also das ist richtig schwach, trotz seiner Tore, die er dann erzielt haben mag, aber für einen Angreifer kommt da einfach zu wenig in Richtung der Kreation von Chancen, eigenen Abschlüssen, die auch wirklich gefährlich sind. Ja, und er ist einer, der nicht viel braucht, um dann effizient zu sein vor dem Tor. Das wissen wir aus Kiel, das wissen wir sogar aus seiner Borussia-Zeit schon. Aber ein bisschen mehr muss halt schon kommen.
Ja, also da bin ich absolut dabei. Er ist ja gekommen als einer mit dem Siegel Mentalitätsspieler. Wir haben im Interview Thomas Gruhlke und ich mit Philipp Sander drüber gesprochen. Er kennt ihn ja schon auch aus Kiel. Und er sagt halt, klar, dieser Wechsel zu einem großen Verein wie Borussia Mönchengladbach, der kann einen Spieler schon einschüchtern. Das muss dann nochmal ganz enorm passiert sein beim Machino, weil der wirkt so neben sich. Ich war ja bei diesem 3-4 vergangene Saison der Gladbacher in Kiel dabei. Da war der so präsent, da war der so umtriebig, da war der so wirklich aktiv und engagiert und hat Feuer ins Spiel gebracht. Und all das kommt jetzt gar nicht. Und im Gegenteil, er spielt dann wirklich brutale Fehlpässe, sogar vom eigenen Strafraum, wie schon gesagt. Das ist schon bedenklich. Ich habe keine Ahnung, was da bei dem das Problem ist, weil das ist ja fast ein ganz anderer Spieler als der, den man dann aus Kiel sich dann vorstellt. Und ja, ein großes Rätsel dieser Saison, würde ich mal sagen, der Machino. Und ja, deswegen den auf die Bank. Und bin sehr, sehr gespannt, was sich Eugen Polanski einfallen lässt für das Spiel in Bremen. Wir haben jetzt ein paar Varianten genannt. Ich finde auch sehr gute in beiden Richtungen. Und ja, am Ende müssen wir uns wahrscheinlich dann am nächsten Montag im Podcast irgendwie daran messen lassen, was wir jetzt gesagt haben. Wahrscheinlich auch am Ergebnistipp.
Das nehme ich als Vorlage auf. Das ist ja gut, das klappt schon mal. Ne? Wir kreieren Chancen. Du kreierst für mich die Chance, dass ich jetzt als Erster den Tipp abgebe. So muss es sein. Und ich sage, Borussia macht mal was Ungewöhnliches, also unentschieden, wenn ja in der Regel 0-0. Jetzt muss ich gerade überlegen, haben sie überhaupt mal unentschieden gespielt und zwar kein 0? Doch, in Leverkusen. Beim 1-1, das war auch das einzige Spiel, in dem nicht die Mannschaft gewonnen hat, die das erste Tor geschossen hat. Und ich sage, es wird wieder so ein Spiel geben, nämlich ein 2-2. Und ich weiß genau, wenn ich 2-2 gegen Werder sage, ist in deinem Kopf direkt eine Synapse angesprungen, die denkt, irgendwie ein typisches Werder-Ergebnis.
Ja, das definitiv vor allen Dingen, weil das Ergebnis auch meins gewesen wäre. Ich muss jetzt umdenken und sage einfach mal 1-2 aus Werder-Sicht. Also Gladbach gewinnt. Das ist jetzt sehr keck, dieser Tipp, angesichts dessen, was wir die ganze Zeit jetzt hier erzählt haben. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt in Werder-Bremen-Podcasts hineinhören würden, würde wahrscheinlich da Ähnliches über die Werder-Mannschaft gesagt, die ja nun auch alles andere als stabil ist. 2-2, da fällt mir natürlich vor allem Florian Neuhaus ein. Ich gucke mal, ob man dem vielleicht nochmal einen Text widmet vor Bremen. Da war ja diese Geschichte mit diesem Elfmeter. Da war, so wie ich finde, der beste Florian Neuhaus der letzten Jahre zu sehen in diesen 20 Minuten in Bremen. Und im Grunde genommen würde ich Borussia wünschen, dass er sich diese 20 Minuten nochmal wirklich von Anfang bis Ende durchguckt, mit dieser Entschlossenheit, auch mit dieser Aggressivität, die er da auf den Platz gebracht hat, auch damit wirklich anecken zu wollen, was er dann ja nach dem Spiel in den Interviews gemacht hat, aber eben auch auf dem Platz, weil er einfach zeigen wollte, hey Leute, ich bin Florian Neuhaus und das hier habe ich drauf. Ja, bitteschön, Florian Neuhaus, dann gleich nochmal machen, ganz egal, ob da jetzt ein Moya daneben steht oder ein Rainer oder wer auch immer. Einfach diese Präsenz nochmal an den Tag zu legen, das würde für Gladbach enorm wichtig sein. Und ja, wie gesagt, also wenn Neuhaus in den Spiegel guckt und sagt, die 20 Minuten von Bremen, das mache ich jetzt 90 Minuten, das wäre für Gladbach richtig klasse. Damals schoss er selbst das 2-2 per Elfmeter und es würde ihm jetzt auch nicht schlecht zu Gesicht stehen, in Bremen vielleicht sein erstes Saisontor zu erzielen. Aber da bin ich jetzt natürlich schon wieder ganz weit vorgeprescht. Jetzt werden alle sagen, da redet wieder alles schön. Naja gut, Gladbach wird jetzt auch nicht jedes Spiel verlieren. Und eigentlich ist Bremen einer der Gegner in den nächsten Wochen, der wahrscheinlich am schlagbarsten ist, oder?
Es ist sogar der schlagbarste, wenn wir dann weiterschauen. Danach kommt Leverkusen, dann geht's nach Frankfurt. Gut, die sind jetzt gerade auf dem Papier vielleicht der schlagbarste, weil man 3 Tore erzielen wird und einfach schauen muss, dass man nicht selber 3 kassiert. Dann geht es nach Freiburg, anschließend kommt Union und danach ist schon das Bayern-Spiel. Also dementsprechend wäre es umso wichtiger, jetzt gegen Bremen zu punkten, weil sonst ist man vor dieser Phase, vor diesen Spielen, die man ja in der Hinrunde gewonnen hat, St. Pauli, Köln und so weiter, richtig, richtig tief drin in der, Scheiße, so muss man es dann, glaube ich, sagen. Und das ist so ein richtiges Verhinderungsspiel in Bremen, weil Mainz jetzt auch die nächsten Spiele nicht so leichte Aufgaben hat. Also ja, muss man schauen, dass man den Puffer intakt hält. Und ich würde sagen, Carsten, zum Abschluss, auch so eine Art Ergebnistipp. Wir tippen, was passiert noch in der Transferperiode. Jetzt ist Borussia bei -1, also ein Spieler mehr abgegeben als dazugeholt. Das ist jetzt noch nicht die große Kaderverkleinerung. Ich würde sagen, das ist aber auch das Einzige, was noch auf dem Tableau stehen sollte, bis zum 2.2. oder je nach Liga danach eben noch den einen oder anderen loszuwerden. Mindestens Grand Leon Ranos. Auch wenn die Mannschaft jetzt nicht gerade den Eindruck erweckt, dass jede Startelf und jede Top 15 in Stein gemeißelt ist. Aber dieser Kader ist ja trotzdem nach wie vor zu groß.
Ja, zumal ja in Sarko ein weiterer Stürmer geholt wurde und Ranos damit dann noch ein Plätzlein nach hinten rückt. Also Ranos ist eigentlich der große Tipp, da sich noch zu verändern, würde man ihm persönlich ja schon wünschen, dass sich jetzt bei Friedrich oder Stöger noch was tut. Beide waren jetzt ja im Kader aufgrund der Situation, dass sowohl Kastrop als auch Rainer verletzt oder angeschlagen waren beim Spiel gegen Stuttgart. Saßen sowohl Friedrich als auch Stöger auf der Bank. Stöger kam ja dann auch rein. Also da glaube ich jetzt nicht, dass der Leidensdruck, den Ruven Schröder ja mal angesprochen hat, einfach durch diese Neuverpflichtung von Sarko auf Stöger so groß wird, dass der sich noch entscheidet zu wechseln. Und auch bei Friedrich sehe ich das jetzt wirklich nicht, zumal die Option Mainz ja auch weggefallen ist. Also ich würde da auch bei dir sein und sagen, 1-2 Leute wird man vielleicht noch quitt und wahrscheinlich hauptsächlich ist es der Ranos. Omlin überrascht jetzt etwas, ne? würde ich schon sagen. Dieser Move, wie man das neudeutsch sagt, von ihm, Für Gladbach ist es eine Kadererleichterung. Ich hoffe nur nicht, dass es am Ende noch irgendwie ein Diskussionsthema wird, falls sich Moritz Nikolas verletzen wird. Aber zunächst mal minus eins ist schon mal was. Und dass es nicht leicht ist, so einen Kader zu verkleinern mit bestehenden Verträgen, das wissen wir ja auch schon seit längerer Zeit. Und Ruven Schröder wird es jetzt auch nicht überrascht haben. Aber ja, so einfach ist es nicht.
Es ist ja, aber man muss ja auch sagen, so ein bisschen eine gefakte minus eins, denn da ist ja Thomas Schwanscherer drin, der Mitte Dezember noch in Antalya war. Der kam dann zurück Anfang des Jahres. Jetzt hat er einen Verein gefunden und vielleicht ganz kurz noch dazu ein sehr gelungenes Debüt gefeiert für Celtic im Topspiel beim Tabellenführer Heart of Midlothian. Hat er ein Tor vorbereitet, hat auch die Latte getroffen per Kopfball. Und also dieser Sprint in die Tiefe, dieser Querpass, der zur Vorlage wurde, das war schon der Schwanscherer, den man ganz am Anfang mal gesehen hat in Gladbach. Und angesichts der wenigen Zeit, die er mit dem Team trainiert hat, denn rund um seinen Wechsel war Celtic ja noch in der Europa League aktiv, war das ein sehr guter Start. Und ja, werden wir natürlich weiter sehr aufmerksam verfolgen.
Tja, da ist vielleicht einer nach oben gefallen. Spielt jetzt dann international, der Schwanscherer.
Ja, Celtic, und um die Meisterschaft.
Ja, genau. Und dann, wie gesagt, also um die Champions League-Teilnahme. Wenn er sich dann da qualifiziert, kann ich mir schon vorstellen, dass Celtic sagt, ja, den behalten wir und kaufen den Gladbach ab. Für Gladbach wäre es gut. Aber es ist schon beachtlich. Und wenn man weiß, dass er jetzt bei einem solchen Club ist, also ich meine, wir waren ja, oder viele von uns waren ja dann auch in Glasgow bei dem Champions League-Spiel in ganz, ganz, ganz ferner Zeit. Großartig diese Stimmung da im Celtic Park, diese Fußballbegeisterung, und das müsste den eigentlich auch mitnehmen, wenn er da wirklich ein bisschen Fußballherz hat. Und naja, die erste Aktion, das Video davon kursiert natürlich auch in den Foren der Gladbach-Fans, die teilweise wahrscheinlich extrem staunen, was sie da sehen. Ja, gut, aber guter Start. Du wirst dich dem schriftlich auch noch widmen, und ja, wir widmen uns ja transfermäßig, glaube ich, dem Abwarten. Mehr kann man da, glaube ich, nicht tun.
Ja, ist ja dann doch auch immer schon ein Blick in den Sommer, eine ständige Bedarfsanalyse. Das interessiert euch auch immer sehr, was denn überhaupt passieren könnte und sollte. Ja, und nächste Woche, Carsten, reden wir über das sehr, sehr wichtige Spiel Borussias in Bremen. Ich glaube aber erst dann am Dienstag, nämlich nach dem Deadline Day. Den warten wir noch ab.
Jo, das macht Sinn, weil diesmal kann es wirklich sein, dass bis zu allerletzt, und es war jetzt ja auch in den anderen Jahren nicht ganz anders, bis zuletzt etwas passieren kann. Also von daher macht das Sinn, werden dann sicherlich auch noch mal ausführlicher bewerten, wie dieses Transferfenster gelaufen ist. Das erste Transferfenster, wir haben es vorab geschrieben, wird auch Manager Ruven Schröder ein bisschen für Gladbach definieren. Er ist auf jeden Fall sehr umtriebig, das kann man bis jetzt schon sagen, und ja, schauen wir mal, was noch kommt. Und entscheidend wird sein, du wirst vor Ort sein, wie gesagt, an der Weser dabei sein, wie Gladbach, ja, und jetzt sage ich es mal ganz blöd, mit der Hoffnung, aus Gladbacher Sicht mit der Hoffnung, dass das Spiel an der Weser nicht über die Wupper geht, oder?
Okay, ja, oder irgendwas mit dem Jordan oder so, kommt dann irgendwann auch ins Spiel noch. In dem Sinne, habt nicht nur flüssemäßig eine gute Woche, und wir hören uns in der nächsten. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de